Ich lese uns die ersten 9 Verse aus dem 6. Kapitel des Epheserbriefes, geheiligtes Familien- und Arbeitsleben. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr Sklaven oder auch Arbeitnehmer, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen, denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen, denn ihr wisst, dass auch euer und ihr Herr im Himmel ist und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Dieser Brief an die Epheser und überhaupt an die Gemeinde stellt ja dar, was Gemeinde Jesu im Leben und im Zeugnis sein soll, im guten Miteinander. Und wir können auch so sagen, was zu Hause nicht funktioniert, funktioniert auch nicht draußen. Was man zu Hause nicht gelernt hat, sprich Gemeinde, lernt man auch nicht draußen. Was Gemeinde Jesu nicht selber praktiziert, wird sie einzeln auch draußen nicht praktizieren können. Darum ist die Besinnung auf das, was wir durch Jesus Christus geworden sind, wichtig. Wir haben ja über die Ehe gesprochen, diese wunderbare Beziehung des Zeugnisses von der Liebe Gottes, die ja ein Spiegelbild sein soll für die Liebe Christi zu seiner Gemeinde und die das sich führen lassen der Gemeinde durch das Haupt Jesu. Und so geht es auch im Blick auf die Familie, Verhältnis Eltern, Kinder und auch das Verhältnis der Menschen untereinander im Alltag der Gläubigen. Und bei der Vorbereitung ist mir so in den Sinn gekommen, wer ist denn überhaupt ein Kind? Und wer sind die Eltern? Wie lange dauert denn so etwas? Habe ich denn auch noch Eltern? Gilt mir das Wort auch? Bin ich auch noch Kind? Natürlich. Auch wenn man 70 ist und hat einen 90-jährigen Vater, ist man noch Kind dieses Vaters. Das heißt also, den 90-jährigen Vater soll ich dann auch mit 70 noch ehren. Er ist mein Vater. Und er bleibt auch mein Vater, wenn ich ihn noch habe. Viele sind ja in diesem Alter schon ohne irdischen Vater, ohne irdische Mutter. Aber wie es auch in dem Missionsbrief anklang, so zeigt uns ja der Apostel Paulus auch im 2. Korintherbrief, dass Gläubige in Jesus Christus neue Menschen geworden sind. Und dieses Neue, das soll ja sichtbar werden in den Beziehungen. In den geheiligten Beziehungen in der Familie und auch im Arbeitsleben der Christen. Das Neue, nicht das Vorhergehende soll weiterlaufen, sondern die Art und Weise des Miteinanders soll Zeugnis geben davon, dass Jesus jetzt in das Zentrum getreten ist. Alles, so lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 17, ist neu geworden. Neues ist entstanden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Auch sagte der Herr Jesus selbst in Johannes 6, Vers 47 und wies bereits auf dieses Neue hin, wenn es dann gekommen ist, nach seiner Kreuzigung, nach seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt und Pfingsterlebnis. Da sagt er in diesem Vers 57, Johannes 6, 57, wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters willen. So auch, wer mich isst, also wer mich aufnimmt, der wird auch leben um meinetwillen. Das ist das neue Leben um Jesu willen. Und das soll praktisch in den Bezügen auch sichtbar werden. Ich lebe jetzt nicht mehr in der Familie um meinetwillen, um meiner Frau willen, sondern um Jesu willen. Begegne meiner Frau um Jesu willen. Und sie begegnet mir auch um Jesu willen. Das ist eine neue Beziehung. Eine Beziehung, die übergeordnet ist über der menschlichen Beziehung, die ja meistens doch viel Streit und Stress mit sich bringen kann. Nicht muss, aber oftmals bringt. Diese Beziehung ist Bewahrung vor dem Bösen, was doch die Menschen und besonders auch die Gläubigen wieder auseinanderbringen will. Das heißt, um Jesu Willen leben, bedeutet doch nach dem Willen und Maßstab des lebendigen Gottes. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann bezeuge ich zugleich, dass ich nach dem Willen Gottes leben will. Also ich, nicht, dass ich das erstmal von dem anderen erwarte, was wir leider oftmals gerne tun, sondern ich, der ich Christ bin, will nach dem Willen Gottes leben, zuerst, bevor ich darauf achte, ob andere das auch tun. Das ist das, was Gemeinde Jesu ausmachen soll. Jeder achtet darauf, der neu geboren ist, dass er nach dem Willen Gottes lebt. Durch den Heiligen Geist sind wir also nicht nur in den Erfahrungen mit dem Wesen der Welt, was uns ja oftmals traurig macht, getröstet. Denn er nennt ja sich auch der Tröster, der Heilige Geist, nicht? Johannes 14, Vers 16. Sondern wir sind auch dadurch befähigt, nach Gottes Geboten handeln zu können. Dazu ist der Heilige Geist uns gegeben, dass wir die Dinge tun können, die wir zuvor nicht tun konnten. Und die sollen jetzt die neuen Beziehungen bilden. Daraus soll also fortwährend auch Segen erwachsen aus dem Tun-Können des Willens Gottes. Segen, durch den wir wiederum auch ein Zeugnis von der Gnade Jesus sein dürfen vor der Welt. Christen sehen also nicht nur das Leben der Menschen in der Welt, das Leben ohne Gott, registrieren das nicht nur, sondern werden auch von denen gesehen. Also Christen, wir beurteilen natürlich auch die Gottlosigkeit in der Welt und sagen, es ist ja furchtbar, wie die Menschen leben. Aber denken wir daran, dass sie uns auch sehen? Gemeinde Jesu wird auch gesehen, so wie wir die Welt auch sehen. Und sie schauen ganz genau, was Christentum bedeutet. Sie gucken uns an, sie beobachten unsere Handlungen, sie hören auf unsere Worte und wollen erfahren, was Christentum ist. Wir werden also auch gesehen. Und darum diese Beziehung Eltern, Kinder oder Arbeitgeber mit Arbeitnehmern oder zuvor auch in der Ehe, der gläubigen Ehe, sind wichtige Aushängeschilder für wahren Glauben. Wir werden auch gesehen, und zwar in guten und auch in schlechten Werken werden wir auch gesehen. Als Kinder Gottes wollen wir aber des Herrn Ehre suchen und darum, wenn wir gesehen werden, wollen wir das gute Zeugnis doch zeigen. Die Beziehung zwischen Eltern und Kinder. Das christliche Familienleben soll gleichsam das organische, liebevolle Miteinander in der Gemeinde widerspiegeln. Einordnen, unterordnen, zusammenwirken, aufeinander achten, segnend helfen, in Liebe und Dankbarkeit. Das sind ja die geistlichen Tugenden in der Gemeinde und in der christlichen Familie. Eltern lieben ihre Kinder und lehren sie auch, weil sie diese als Geschenk Gottes angenommen haben, wie es Psalm 127, Vers 3 steht. Und im Auftrag des Herrn diese Kinder umsorgen dürfen. Sie wissen, die gläubigen Eltern wissen, dass ihnen die Kinder nicht als Besitz gehören, sondern es sind Gottes Seelen, die sie eine Zeit lang körperlich und geistlich versorgen und begleiten dürfen. Eltern, gläubige Eltern wissen, sie haben kein Besitzrecht auf die Kinder, aber eine wunderbare Verantwortung, die sie tragen können mit der Hilfe des Herrn. Deshalb erziehen sie die Kinder zum eigentlichen Vater hin, nämlich dem Vater im Himmel. Ja, so haben wir es gelesen hier im Epheserbrief. In der Zucht und Ermahnung zum Herrn. Zeugnis geben von der eigenen Erlösung in Jesus, wie auch einst die Erlösung des Volkes Israels aus Ägypten ist angesagt. Ich lese uns mal da aus 5. Mose 6 im Blick auf die Eltern und Kinder. Vers 20 und 21. Wenn dich nun dein Sohn heute oder morgen fragen wird und sagen, was sind das für Zeugnisse, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat? Dann sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Das heißt also, die Eltern unterrichten die Kinder über dem, was ihnen selbst durch Gottes Hand widerfahren ist. Wir können es auch neutestamentlich so ausdrücken, Römer 6, 17 und 18. Wir können sagen, wir waren Knechte der Sünde, sind aber durch den lebendigen Gott frei geworden. Das geben die Eltern den Kindern nicht nur mit Worten, sondern als Zeugnis weiter. Eltern, die diesen Dienst der Liebe aus dem neuen Leben mit Jesus heraus tun, wissen, sie wissen in der Hoffnung, dass das, was sie säen durften, nicht vergeblich war. So wie es in Sprüche 22, Vers 6 steht, wie man einen Knaben gewöhnt, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird. Das ist diese Hoffnung der christlichen Eltern im Blick auf ihre Kinder. Was sie gesät haben, wird nicht verloren gehen. Und diese Hoffnung soll alle gläubigen Eltern begleiten, auch dann, wenn Kinder nicht immer sichtbar auf dem guten Weg des Glaubens bleiben. Kinder, gläubige Eltern sollen deshalb gehorsam üben und die Eltern ehren, weil die Eltern im Auftrag Gottes handeln. Wenn sie den Eltern widerstreben, widerstreben sie Gottes Wort. Darum steht ja hier, haben wir gelesen, die Kinder sollen gehorsam sein den Eltern und sie ehren. Das ist das erste Gebot, Vater und Mutter ehren, das Verheißung hat, auf dass es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Sie halten gerne die Kinder, die gläubigen Kinder, sie halten gerne die Ordnung und Gebote Gottes, die ihnen durch die Eltern mitgeteilt werden und auch im Wandel vorgelebt werden. Das ist ja auch so entscheidend, das gehört mit zum Wesen der Gemeinde Jesu, dass eben das Evangelium nicht nur in Worten besteht, auch nicht gerade nicht in der Familie, sondern im Leben. Worte sind schnell gesagt, aber das Leben ist oft das Schwierige. Und Kinder registrieren mehr mit den Augen als mit den Ohren. Sie sehen mehr auf die Eltern, was sie tun, was sie sind, als dass sie es hören, was sie sagen. Und nach dem, was die Eltern sind und tun, beurteilen die Kinder sie. Achten sie oder missachten sie vielleicht sogar, wenn sie Falsches sehen, was nicht zu den Worten gehört. In dieser Weise verkündigen auch sie, also die Kinder, die dann den Eltern gehorsam sind, die Gnade Gottes in Jesus Christus. Sie befolgen nämlich das vierte Gebot. Und ich wiederhole mich da nochmal, Kinder sind ja nicht nur die Kleinen, 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre und so weiter. Ich bin auch ein Kind. Ich habe auch noch eine lebende Mutter, Vater nicht mehr, aber eine Mutter. Ich bin also auch noch ein Kind. Das vierte Gebot gilt mir als Erwachsener genauso wie eben als ein Unmündiger. Die Befolgung des vierten Gebotes birgt in sich diese Verheißung eines gesegneten Lebens, auf das es dir ja wohl geht und du lange lebst auf Erden. Dir soll es gut gehen. Also der lebendige Gott achtet in Jesus Christus darauf, auch mitten in der Gemeinde, ob ich als Kind, ob wir als Kinder wirklich sein Wort hier achten und auch ehren und die Eltern, die uns vorgestellt sind, als Wegweisung annehmen. Das wird uns zum Segen. Eltern bleiben ja ein Leben lang die Eltern ihrer Kinder. Darum gilt auch die Ehrung der Eltern ein Leben lang. Nur wenn sie Anordnungen, und das kommt immer wieder zum Tragen, gegen Gottes Willen geben, ist der Gehorsam nicht gefordert, so wie es ja auch in der Apostelgeschichte an zwei Stellen deutlich gesagt wird, wo die Apostel sich auch gegen die Obrigkeit in Israel nicht auflehnen, aber ihr nicht recht geben und sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn es also gegen Gottes Wort geht. In Kolosser 3, Vers 20 mahnt gleichfalls der Apostel Paulus und sagt, ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen. Denn das gefällt dem Herrn. Das gefällt dem Herrn. Dieses Gebot wurde auch noch einmal in 5. Mose 5 wiederholt. Also im 2. Mose steht es ja, 2. Mose 20, die Gebote vom Sinai. Aber es ist so ein wichtiges Gebot, wie auch andere, dass es nochmal dem Volke Israel und allen, die glauben wollten und glaubten an den lebendigen Gott, vorgestellt werden sollte. Es wird auch dort in der Wiederholung mit Segensverheißung für das materielle Leben in dieser Zeit gegeben. 5. Mose 5, Vers 16. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat, auf dass du lange lebst und dass es dir wohl geht in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Wir können auch sagen, dass es uns wohl geht in dem anvertrauten Gut, das wir vom Herrn bekommen haben, diesen Lebensraum, den er uns gegeben hat. Es hängt also unmittelbar damit zusammen, ob wir dieses Gebot erfüllen mit dem Segen, den Gott uns dadurch auch noch freisetzen will. Denn diese Beziehung Eltern und Kinder sind eine wichtige Voraussetzung, um auch gute Beziehungen in der Gemeinde Gottes zu pflegen. In 3. Mose 19, Vers 23, im Blick auf die Heiligung Gott gegenüber, Abstand vom Götzendienst und dem weltlichen Wesen, spricht der Herr vom Gehorsam der Mutter und dem Vater gegenüber. Lesen wir mal dieses, 3. Mose 19, Vers 23. Wenn ihr in das Land kommt, 19, 23, wenn ihr in das Land kommt, ein Moment, das ist nicht der Vers 23, nein, 2 bis 3, die ersten beiden, ja. Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr euer Gott. Ein jeglicher fürchte seine Mutter und seinen Vater. Also hier wird dieses, ihr sollt heilig sein, mit in Verbindung mit diesem Gebot gegeben. Ein jeglicher fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage, denn ich bin der Herr euer Gott. Ihr sollt heilig sein. Wer diesem Gebot nicht gehorcht, wenn es ja um die Ehre Gottes geht, wird auch nicht gehorchen können, wenn es um die Anweisung Gottes geht. Also wer Vater und Mutter nicht gehorcht, der wird es auch schwer haben, Gott zu gehorchen. Das erleben wir auch immer wieder im seelsorgerlichen Gespräch, wo die Familienverhältnisse sehr durcheinander waren, wo entweder der Bezugspunkt gestört war zu Vater und Mutter. Manche gläubig gewordenen jungen Frauen können gar nicht Gott als Vater akzeptieren, weil sie einen schlechten Vater hatten hier auf Erden. Dann ist die Beziehung erstmal gestört. Dann muss man ihnen deutlich machen, selbst wenn der Vater ein schlechtes Wesen hatte hier auf Erden, ist der himmlische Vater doch anders. Aber wer gelernt hat, dem irdischen Vater, der es gut gemeint hat, zu gehorchen, hat es auch leichter, Gott, dem himmlischen Vater, zu gehorchen. Es ist also für Neubekehrte besonders wichtig, das Verhältnis zu ihren Eltern ordnen zu können, wo es möglich ist. Ich habe es ja auch schon einmal von mir gesagt, das war eins meiner ersten Handlungen nach der Wiedergeburt. Das Bedürfnis, so hat es der Herr in mein Herz gelegt, das Verhältnis zu meiner Mutter zu ordnen. Sie konnte es damals nicht verstehen. Sie hat gemeint, das sei jetzt irgendein komischer Weg. Ich würde diesen bereuen, dass ich gekommen bin, mich zu entschuldigen für das, was ich ihr vermeintlich angetan habe. Ich habe nicht von dem geredet, worunter ich gelitten habe, sondern wo sie eventuell gelitten hat. Und sie hat dann eine Karte später hinterhergeschickt und sagte dann, ja, man konnte die Veränderung sehen an deinem Gesicht. Aber es war ein Bedürfnis. Das Verhältnis muss in Ordnung sein. Ich muss mit Vater und Mutter in einen guten Einklang kommen, wo sie noch leben, wo es möglich ist. Jesus Christus als 12-Jähriger war er im Tempel zu Jerusalem. Heute wird ja Bar Mitzwa, Religionsmündigkeit jedes jüdischen Jungen dort gefeiert, so um dieses Alter herum. Und da heißt es dann im Nachhinein, als die Eltern ihn ja suchten, Maria und Josef, in Lukas 2,51, da war er seinen Eltern untertan und ging mit ihnen mit. Gehorsam den Eltern gegenüber schließt also auch die Versorgung ein, wenn sie in körperlicher oder materiellen Nöten sind. Der Herr Jesus prangerte diesen verkehrten Zustand unter den Pharisäern an, dass sie dieses Gebot aufgehoben haben, die Versorgung der Eltern, der Versorgung der Eltern nachzukommen. In Matthäus 15 spricht er zu ihnen ab Vers 4, Gott hat doch geboten, du sollst Vater und Mutter ehren. Wer aber Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Aber ihr lehrt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, es ist Gott gegeben, was dir sollte von mir zunutz kommen, der tut wohl. Damit geschieht es, dass niemand hinfort seinen Vater oder seine Mutter ehrt, und also habt ihr Gottes Gebot aufgehoben um eurer Aufsätze willen. Der Herr Jesus wollte deutlich machen, dies Gebot hat Gültigkeit. Wenn es deinen Eltern schlecht geht, dann hast du ihnen zu helfen und auch mit deinen materiellen Gütern zur Seite zu stehen und nicht zu sagen, ich gebe die Spende in den Tempel und tue Gott damit einen Gefallen. Nein, sagt der Herr Jesus, dann hebt ihr dieses Gebot auf. Niemand ehrt mehr Vater und Mutter. Es ist sehr wichtig, diese Beziehung, diese geistliche Beziehung in der Gemeinde Jesu lebendig zu halten und zum Zeugnis auch nach außen zu geben, dass Beziehungen möglich sind, auch unterhalb der Generationsunterschiede. Wir wissen ja, Jung und Alt hat immer ein Problem, oftmals miteinander, aber Gemeinde Jesu soll zeigen, dass das Problem nicht existiert. Durch die Liebe Jesu. Das Problem existiert nur menschlich. Aber in der Gemeinde Jesu soll durch den Heiligen Geist das Neue, was ja auch das Alte ist, sichtbar werden. In göttlicher Weisheit kann Gemeinde und eben auch Kinder zunehmen, wenn sie den Gehorsam gegen die Eltern ausüben. Das ist also auch eine Voraussetzung. Sprüche 1 steht Folgendes dazu, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist Anfang der Erkenntnis. Die Ruchlosen verachten diese Weisheit und Zucht. Und dann heißt es weiter, mein Kind, gehorche der Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter. Das gehört einfach mit zusammen. Denn solches ist ein schöner Schmuck deinem Haupt und eine Kette um deinen Hals. Und in Sprüche 6, Vers 20 heißt es auch, mein Kind, bewahre die Gebote deines Vaters und lass nicht fahren das Gesetz deiner Mutter. Binde sie zusammen auf dein Herz, alle Wege, und hänge sie an deinen Hals. Wenn du gehst, dass sie dich geleiten, wenn du dich legst, dass sie dich bewahren, wenn du aufwachst, dass sie zu dir sprechen. Also diese Autoritätsverbindung zwischen Eltern und Kindern hat Gott hergestellt und will sie bewahrt wissen. Und gerade in der Gemeinde Jesu, soll sie sichtbar werden. Gemeinde Jesu soll also durch das geistliche, harmonische Leben auch in der Familie ein Zeugnis vor der Welt geben können, dass Gottes Wort nämlich heilsam ist, dass es richtig ist und vor dem Bösen bewahrt. Einer teilt deshalb dem anderen den Liebeswillen Gottes mit. In 5. Mose 6, Vers 6 wird auch diese Aufgabe des Unterrichtens und zugleich, dass die Kinder natürlich auch das annehmen sollen, aufgezeigt. In diesem Glaubensbekenntnis, des jüdischen Glaubensbekenntnisses. Da heißt es in 5. Mose 6, Vers 6, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Also da sind erstmal die Eltern angesprochen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus bist oder auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Dann sollst du davon reden. Also es soll eine ständige Kommunikation sein in der geistlichen Familie von dem Worte Gottes. Das ist das, was wir miteinander reden. Auch im Kolosserbrief steht ja, vermahnt euch selbst mit geistlichen Liedern und mit Psalmen. Redet vom Worte Gottes. Denn das erhält Gemeinde Jesu lebendig. Von den Vätern, so haben wir in Vers 4 gelesen, ist gesagt, sie sollen gleichsam im Gehorsam gegen das Wort des himmlischen Vaters bleiben und unter dem Joch Jesu wandeln, Matthäus 11, 29, nämlich in Sanftmut und Demut bleiben, woran Kinder ihre Abhängigkeit von dem Vater aller Väter erkennen können und ihnen das Gehorsamsein leichter machen können. Übermäßige, harte Zurechtweisung reizen Kinder zum Zorn und machen sie verschlossen. Die gute Unterweisung der Eltern wird dann nicht mehr empfangen, nicht mehr im Herzen empfangen. Vielleicht noch im Kopf, aber nicht mehr im Herzen. Väter sollen sich daran erinnern, selbst einmal Kind gewesen zu sein und auf Lernhilfen angewiesen gewesen zu sein. Auch daran sollen sie sich erinnern, dass alles seine Zeit braucht und sie selbst auch nicht immer das waren, was sie hätten im Glauben sein sollen. Das hält in der Demut und in der Sanftmut. Denn Gott war auch den Vätern gegenüber gnädig und barmherzig. Darum sollen sie es auch den Kindern gegenüber sein. Reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Es werden in diesem Epheserbrief besonders die Väter ermahnt, die rechte geistliche Haltung den Kindern und somit auch dem Nächsten in der Gemeinde gegenüber einzunehmen, weil die Väter oft ausschließlich dem rationalen Handeln verfallen. Deswegen werden ja hier gar nicht die Mütter angesprochen, sondern die Väter. Sie reizen die Kinder oder auch den Nächsten zum Zorn durch ihr rationales Denken und Handeln. Was von ihrem Denkschema nämlich abweicht, muss unbedingt korrigiert werden, ohne dabei eventuelle emotionale Erfahrungen des Kindes oder des Nächsten zu berücksichtigen. Als Beispiel können wir Folgendes nennen. Ein Vater bringt sein Kind jeden Morgen an eine bestimmte Ecke, damit es zur Schule gehen kann. Das Kind muss vielleicht noch 200 Meter nur in die Querstraße einbiegen, um bis zur Schule zu kommen. Der Vater sagt also, ich setze dich genau da ab und nicht eine Ecke vorher. Aber das Kind weiß, dass auf den 200 Metern andere Jungs sind, die das Kind abzocken wollen. Und es hat Furcht und Angst und macht noch einen Umweg und kommt vielleicht sogar zu spät. Der Vater sagt aber immer, das ist der beste Punkt, wo ich dich absetzen kann. Setze ich dich nämlich vorher ab, dann hast du einen viel längeren Weg. Was ich rationell erdacht habe, muss stimmen. Und dann gibt es Konflikte. Wenn der Vater also nicht auch die emotionalen Erfahrungen des Kindes mit einbezieht, dann reizt er das Kind zum Ärger und zum Zorn. Denn jeder Mensch, jedes Kind wird nach dem Willen Gottes ganz individuell geführt und muss individuell geführt werden. Darum ist das Gebet auch besonders für Väter um Weisheit im Umgang mit den Kindern und dem Nächsten sehr wichtig, um die geistliche Aufgabe am Nächsten zu erfüllen und dadurch den Herrn zu ehren. Wir haben auch noch gelesen, das möchte ich noch anfügen, in den Versen 5 bis 9, dass es auch neue Beziehungen zwischen den Menschen im Alltag geben soll. Der Gläubige hat durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist eine neue Beziehung zu seinem Arbeitgeber gefunden. Es ist nicht mehr dasselbe wie vorher. Eine neue Beziehung. Er geht mit einer anderen inneren Haltung zur Arbeitsstelle. Er versieht auch seine Arbeit mit einer anderen inneren Haltung. Er tut es nicht mehr, um allein dem Menschen zu gefallen, sondern Gott zu gefallen. Er tut es nicht mehr, um auf seine Lohnstunden zu kommen, sondern als Zeugnis davon, dass er von Gott angenommen ist. Der Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber, und hier werden ja beide genannt, ja, sie sollen auch im praktischen Leben nicht außerhalb der Glaubensgemeinschaft mit Jesus handeln, sondern alles soll unter dieser neuen Führung stehen. Das Leben als Christ in dieser Welt ist immer, wo auch immer, mit Gottesdienst verbunden. In dem Haus, in dem ich lebe, in dem Geschäft, wo ich einkaufe, mit dem Bus, mit dem ich fahre, im Straßenverkehr, wo ich mich befinde. Es ist alles Gottesdienst. Es gibt keine Situation für ein Glied am Leibe Jesu, die ausgenommen ist von dem Gottesdienst. Dieser Gottesdienst erzeigt das Dienen können. Das Anspruchsdenken der Welt gegenüber und dem Nächsten gegenüber fällt weg. Jesus Christus sagt in Matthäus 20, 26, 28 und gibt dort Zeugnis davon, wer wirklich groß ist in der Welt, der, der dient. Denn dazu, sagt der Herr, bin ich auch gekommen. Nicht, dass mir gedient wird, sondern ich diene dem Nächsten. Und das ist die Aufgabe der Kinder Gottes auch in dieser Welt. Sie dienen. Das ist das größte und wichtigste Wort ihres praktischen Lebens. Dienen, 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 dienen. Ein Christ versieht seinen Dienst gewissenhaft, pünktlich, gerne, um deutlich zu machen, dass Gottes Ordnungen gut sind und segensreich für alle. Und er dient gerne darin, um zu zeigen, dass er frei von sich selbst geworden ist. Dass Gottes Ordnungen frei von sich selbst machen. Tut euren Dienst, Vers 7, mit gutem Willen als dem Herrn, frei von dir selbst und nicht den Menschen. Jesus zu dienen heißt, alles aufs Beste zu versehen, aus Dankbarkeit über die Erlösung von Sünde und Tod und zur Einladung des Nächsten, dass dieser zum Herrn kommen kann. Ich komme da zum Schluss. Diese Dienstgesinnung als Zeuge Jesu ist also nicht nur bei den Arbeitnehmern zu sehen und zu suchen, sondern auch bei den Arbeitgebern oder wir können es erweitern, bei den Verantwortungsträgern. Eine leitende Position berechtigt nicht zum Herrschen über den Nächsten. Weder drohen noch ignorieren ist den Verantwortungsträgern gegeben, sondern Demut im hilfreichen Dienst am Nächsten. Denn vor Gott gilt kein Ansehen irgendeiner Person, weder des Vaters, der Mutter, der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber, der Reichen, der Armen, des Gesunden oder Kranken, sondern alle sind gleich vor Gott. Alle dienen dem lebendigen Gott in dem, was sie zu tun haben. Die Väter und die Mütter dienen den Kindern vor Gott. Die Kinder sind gehorsam vor Gott. Der Arbeitnehmer dient dem Arbeitgeber vor Gott. Alle sollen vor dem Herrn ihren Dienst tun. Sie sollen zeigen, dass sie dem Herrn gehören und ihm allein verpflichtet sind. Es geht also in christlichen Familien und im Alltagsleben nicht nur um die Ordnung Gottes, sondern um das Zeugnis seiner Liebe in Jesus. Der neue Mensch, der in Jesus Christus gezeugt wurde, ist ja durch Liebe gezeugt worden, durch Liebe erneuert worden und wird auch durch die Liebe Gottes getragen. Die geistliche Beziehung der gläubigen Menschen untereinander, sie gelangen durch die Heiligung in Jesus Christus zur Vereinigung, zum Einswerden, zum Frieden, zur gegenseitigen Erbauung. Und dadurch auch zum Lob und zur Ehre Gottes. Trennung, Abgrenzung, Traurigkeiten und Leiden, die die Hoffnungslosigkeit hervorbringen, sollen aus der Gemeinde Jesu verbannt sein. Das Leben im Glauben an Jesus Christus durch den Heiligen Geist soll alle Beziehungen heilen, sei es in Ehe, in Familie, in Gemeinde, im Alltagsleben, bis hin zur Feindesliebe. So wird das Gesetz Christi vollkommen sichtbar und wirksam und zeigt jedem den Weg zur ewigen Erlösung, die durch Gottes Gnade in seinem Sohn geschieht. Es werden dann diese Worte aus Galater 6, die wir oft zitieren, erfüllt. Da heißt es ja, dass wir einander zu Recht helfen sollen, wenn jemand von einem Fehler übereilt wird und das mit sanftmütigem Geist, die ihr geistlich seid, nicht auf dich selbst sehen, dass du nicht auch dasselbe tust wie der andere. Also das heißt, nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern Vers 2, dieses bekannte Wort, einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und aufgrund dessen geschieht dann auch das Zeugnis, was Johannes in seinem ersten Brief gegeben hat, das soll erweckt werden auch unter den Menschen, die Gemeinde Jesu anschauen. 1. Johannes 4, 14. Sie sollen sagen, wir haben gesehen und zeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat zum Heiland der Welt. Das sollen die Menschen sagen können über Gemeinde Jesu. Wir haben das gesehen, tatsächlich Gott hat seinen Sohn gesandt zum Heiland. Es ist bei ihnen heil geworden. Sie sind geheilt worden. Soweit zu den Beziehungen auch in Familie und in der Arbeitswelt, wo Christen stehen. Wir merken, dass wir eine wunderbare Aufgabe des Zeugnisses in dieser Welt haben, dass kein Tag vergehen soll, ohne dass wir Gottesdienst üben an der jeweiligen Stelle, wo wir stehen. Soweit zunächst zu diesen Versen.